Angst vor Gott ist unter der Menschheit weit verbreitet. Vielleicht ist es gerade diese Angst, der die Menschen zu entfliehen suchen. Wie ist diese Angst zu verstehen? Geht es bei der kreatürlichen Angst vorwiegend um die Frage des Überlebens? So ist die religiöse Angst mehr als Schuldangst zu verstehen. Religiöse Angst entspringt dem Urwissen des Menschen, nicht zu genügen. Es ist das Ahnen, dass ein anderer über ihm ist, ein anderer, der größer ist als er und dem er Rechenschaft schuldet. Einer, dem er nicht entrinnen kann. Es ist dieses Ahnen im Menschen, schuldig zu sein und diese Schuld nicht wieder gut machen zu können, dass von ihm eine Sühne gefordert wird, die er nicht aufbringen kann, dass er nicht zahlen kann. Diese Angst des Menschen ist wie eine Bankrotterklärung. Wenn ich manche Christen höre, frage ich mich, worin unterscheidet sich dieser Mensch eigentlich von den sogenannten Heiden? Da herrscht Angst. Die Angst, am Ende nicht zu genügen. Als müsste das Himmelreich durch Leistung erworben werden. Ihr ganzer Glaube basiert auf Angst. Sie sind nicht darum Christ geworden, weil sie von der Person Jesu ergriffen wurden, sondern weil sie Angst hatten vor der ewigen Verdammnis. Und diese Höllenangst hat ihr ganzes Leben geprägt. Sie stehen wie unter einem Bann. Angst. Angst, Gott zu begegnen, dem großen Unbekannten, Gott, dem Richter, Gott, dem verzehrenden Feuer. Angst vor der großen letzten Abrechnung. Auch diese Seite ist zu bedenken. Gott ist auch der Heilige, in dessen Licht kein Mensch bestehen kann, den kein Sterblicher sehen kann, ohne zu sterben. Es würde nicht der biblischen Aussage entsprechen, wenn wir diesen unbegreiflichen Gott jetzt verniedlichen wollten, damit er in unser Weltbild passt. Zwar versuchte der Mensch, den Anspruch Gottes an sich herunterzuspielen, um diesem Gott nicht gehorchen zu müssen. Aber damit betrügt er nur sich selbst. Und irgendwo ahnt er es, dass da einer ist, dem er verantwortlich ist. Einer, dem er über sein Leben Rechenschaft schuldig ist. Und dieses Ahnen drückt sich aus in Angst. Nun sind mir viele Christen begegnet, deren Kindheit durch diese Angst vor Gott zur Qual geworden ist. Kinder, die von ihren Eltern oder Verwandten zur Bekehrung gedrängt wurden, um spätere Höllenqualen zu vermeiden oder bei der Entrückung nicht zurückgelassen zu werden. Ihre Kindheit war geprägt von Angst. Sie konnten nicht unbeschwert aufwachsen. Alles wurde ihnen zur Schuld. Jede natürliche Regung wurde somit unterdrückt. Da lauerte stets dieses Superwesen wie ein Aufseher, ein Sklaventreiber, der stets bereit war, zuzuschlagen. Wundern wir uns, wenn diese Kinder später den Glauben wegwerfen? Diesen Glauben, der ihnen nichts als Not bereitet hat? Der sie eingeengt und versklavt hat? Für manche Eltern ist es auch heute noch bequem, Gott als Erziehungshilfe einzusetzen, um so dem eigenen Bemühen Autorität zu verleihen. Aber Gott ist nicht der böse schwarze Mann, der nur darauf lauert, dass das Kind einen Fehltritt verübt, um sofort Rache zu üben und seine Macht zu demonstrieren. Gott ist auch kein Sklavenaufseher, der mit erhobener Peitsche hinter uns steht. Er ist unser Vater, der uns liebt. Wie tief sind viele Christen doch noch in diesem heidnischen Denken gefangen? Sie haben eine Heidenangst. Sie haben Angst, sich zu freuen, als könnte Gott dadurch auf sie aufmerksam werden und dann vom Himmel dreinschlagen, um ihnen diese Freude zu nehmen und ihre Freude in Leid zu verwandeln. Sie haben gelernt, nur durch Leiden führte der Weg zur Herrlichkeit. So haben sie Angst, ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Aus Angst entscheiden sie sich lieber freiwillig für das schwere, den mühevollen Weg auf dieser Pilgerreise. Aber ist das nicht eine satanische Verzerrung der Liebesbotschaft Jesu? Fürchtet euch nicht. Das ist das große Thema Jesu. Darum ist er gekommen, um uns die Angst zu nehmen. fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht. Ich habe dich lieb. Fürchtet euch nicht. Ich bin gekommen, um eure Schuld zu sühnen. Fürchtet euch nicht. Ich habe die Strafe, die euch galt, auf mich genommen. Fürchtet euch nicht. Ich werde euch nicht verlassen. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Fürchtet euch nicht. Das heißt doch, er bringt uns durch. Er steht uns zur Seite. Er verlässt uns nicht. Er ist da, auch dann, wenn alle anderen uns im Stich lassen. Ist das nicht genug? Wenn ich dann den Alltag vieler meiner Brüder und Schwestern sehe, dann habe ich den Eindruck, dass sie den Einflüsterungen Satans eher glauben als dem, was Jesus sagt. Wie ist das zu erklären? Der Mensch sucht Sicherheit, eine greifbare Sicherheit, eine berechenbare Sicherheit. Das Verborgensein Gottes ruft Angst in ihm hervor. Da fängt der Mensch an, sich mit seiner Fantasie von Gott ein Bild zu machen. Aber hat Gott nicht ausdrücklich seinem Volk geboten, du sollst dir kein Bildnis machen? Doch das erscheint dem Menschen zu schwer, ohne Bild. Es mit einem Gott zu tun zu haben, den man nicht sehen kann, den man nicht anfassen kann, den man nicht in irgendeine Schablone pressen kann. Dieses Unfassbare ruft im Menschen Angst hervor. Der Mensch ist es gewöhnt, mit einer Materie umzugehen und Fakten zu berechnen, Wesen und Dinge mit seinen Sinnen zu erfassen. Auch die Zukunft muss für ihn kalkulierbar sein. Was ihm fehlt, ist Vertrauen. Das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen. Misstrauen aber ist ein Nährboden für Angst. Denn wo kein Vertrauen ist, wo hat Angst? Nun kenne ich viele Menschen, die tragen beides in sich. Da ist das Wissen um den Glauben, aber dieses Wissen ist nicht in ihnen gewachsen, so dass es ihren Alltag beeinflussen könnte. Es ist vielmehr etwas Fremdes, das sie sich von außen angeeignet haben. Es ist nicht ein Same, der in ihrem Leben tiefe Wurzeln geschlagen hat. Und eines Tages werfen sie dieses Fremde fort. Wie viele Eltern klagen bei mir, dass ihre Kinder nichts mehr vom christlichen Glauben wissen wollen. Sie zählen all die Mühe auf, mit der sie bestrebt gewesen waren, diesen Glauben ihren Kindern zu vermitteln. Aber dieser Glaube war nie stark genug, im Leben der Kinder zu wurzeln. Vielleicht, weil er nicht attraktiv genug war? Oder vielleicht, weil diese Kinder das Leben ihrer Eltern betrachteten und festgestellt haben, dass dieser Glaube nicht stark genug war, das Leben ihrer Eltern zu verwandeln? Aber vielleicht auch übernehmen Kinder den Glauben ihrer Eltern und wiederholen jetzt, was sie gelernt haben, aus Angst. Und aus Angst, ewig verloren zu sein, halten sie an dem Gelernten fest. Ich denke an eine Frau, die ein zurückgezogenes Leben führte. Für sie war es selbstverständlich, dass sie jeden Sonntag den Gottesdienst besuchte. Sie hätte Angst gehabt, auch nur einen Gottesdienst zu versäumen. Sie hatte dieses ungemütliche Gefühl, Gott im Himmel würde eine Strichliste führen und jeden versäumten Gottesdienst eintragen, um dann am Ende mit ihr abzurechnen. Aber nicht nur am Sonntag, auch im Alltag fühlte sie sich ständig von Gott bedroht. Nein, er strafte nicht direkt. Er verschob vielmehr diese Strafe auf das große Endgericht. Dann würde die letzte Abrechnung erfolgen. Und davor hatte sie Angst. So lebte sie in einer fast hektischen Betriebsamkeit. Sie sammelte gute Werke. Sie sammelte Gebetsgutscheine. Sie sammelte christliches Zeugnisablegen. Ja, sie missionierte, aber aus Angst. Sie redete von einem Gott, den sie im Grunde nicht kannte. Sie redete von der Liebe Gottes, der sie sich selbst jedoch verschloss. Sie redete von der Versöhnung. Sie redete von der Sühne Jesu am Kreuz. Aber diese Sühne hat sie selbst nicht in ihrem Kern verwandelt. Da war sie noch immer bemüht, selbst zu sühnen. Da war sie bemüht, gute Werke anzusammeln. Da lebte sie in einer heidnischen Angst. Und diese Angst machte sie krank. Wie auch konnte sie wissen, wie die himmlische Buchführung aussah. Diese Ungewissheit rief Angst hervor. Und diese Angst belastete ihr ganzes Leben. Und eines Tages konnte sie einfach nicht mehr weiter. Da war die Angst zu groß geworden. So kam sie zu mir. Sie berichtete:
Ich hatte immer Angst vor Gott. Solange ich denken kann, hatte ich Angst vor Gott. Auch meine Mutter hatte Angst. Ich erinnere mich noch genau, wie sie einmal mit dem Losungsbüchlein hinter mir herlief, aus Angst, ich könnte ohne ein Gotteswort zur Schule gehen. Dieses Wort war wie ein Talisman, der uns schützen sollte. Dabei ging es nicht so sehr um das, was dieses Wort sagte, sondern dass es gelesen wurde. Dieser Ritus hatte eine Bedeutung und wurde fast wie eine Zauberformel gebraucht. Ich wehrte mich dagegen, aber zugleich hatte ich Angst, mich dagegen zu stellen. Angst, dass mich ein Unglück treffen könnte. So bekam dieses Wort etwas Magisches. Ich hasste es auch, zur Gemeinde zu gehen. Aber ich hatte auch Angst, nicht zu gehen. Also ging ich. Bei jeder Evangelisation war ich dabei. Und jede Evangelisation schürte noch mehr meine Angst. Da waren dann Beispiele von Menschen, die nicht nach vorne gegangen waren, um ihr Leben Gott auszuliefern. Und dann auf dem Nachhauseweg verunglückten sie. Aus lauter Angst, auch auf dem Nachhauseweg zu verunglücken, habe ich mich immer wieder aufs Neue bekehrt. Ich hatte Angst, dass meine Übergabe vielleicht bei Gott nicht registriert worden war. So wollte ich auf Nummer sicher gehen. Mein ganzes Leben war geprägt von der Angst vor Gott. Ich hasste Gott. Gott war wie ein blutrünstiges Monster, das auf sein Opfer lauerte. Ich wollte ihn lieben, aber ich konnte nicht, vor lauter Angst.
Wo kein echtes Leben ist, wird das Leben durch Gesetz und Zwang bestimmt. Und so kommt es dann zu den frommen Fertigprodukten auf dem religiösen Supermarkt, die ungesund, schwer verdaulich und manchmal ungenießbar sind. Diese Angst vor Gott kann anerzogen sein. Da waren es die Eltern, die einen Glauben übermittelten, der nichts als eine leere Form war. Da wurde ein bestimmter Moralkodex als Norm weitergegeben. Diese hohe moralische Erwartung war eine bindende Verpflichtung für das Kind. Wenn das Kind zugehörig sein wollte, musste es dieser Erwartung nachkommen. So wurde der Glaube an Leistung gebunden. Und damit wurde Gott berechenbar. Doch tief im Wesen war eine Unsicherheit zurückgeblieben. Wie, wenn die Rechnung doch nicht aufgeht? Wie, wenn all mein Tun nicht ausreicht? Was fehlte, war diese Beziehung zu Gott selbst. Dieses kindliche Vertrauen, das Gott Vater nennt. Die Folge aber ist Angst. Angst, die aus der Unsicherheit resultiert. Da berichtet ein Mann, dessen Leben gezeichnet war von Angst.
Als ich noch Kind war, hieß es immer: Pass auf, der liebe Gott sieht dich. Das hat jedes Mal einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Denn in dem Augenblick empfand ich diesen Gott gar nicht so lieb. Er glich meinem Vater. Vor meinem Vater hatte ich Angst. Er duldete keinen Widerspruch. Was er wollte, musste geschehen. Er war oft von zu Hause fort. Aber er hatte ja für einen allgegenwärtigen Vertreter gesorgt, vor dem ich noch mehr zitterte als vor ihm. Und weil ich nicht wusste, wo ich mich vor diesen alles durchdringenden Augen verstecken konnte, lebte ich ständig in Angst. Als ich dann älter wurde, schickte mich meine Mutter in den Jugendbund. Ich fühlte mich da sehr unwohl. Ich fühlte mich beobachtet und hatte immer das Gefühl, etwas verstecken zu müssen. Eines Abends sprach der Prediger zu uns und drohte: Heute. Wer heute auf morgen verschiebt, der hat die Ewigkeit verspielt. Aus lauter Angst bin ich nach vorne gegangen, um mich in das Mitgliederverzeichnis Gottes eintragen zu lassen.
Wenn wir solche Berichte hören, erkennen wir, dass hier Glaube etwas Zwingendes, Magisches hat. Da wird der Glaube eingesetzt wie eine Versicherung. Aber Glaube ist etwas ganz anderes. Echter Glaube ist eine Befreiung. Echter Glaube ist Freude. Kennzeichnenderweise ist solch ein erlernter Glaube nicht stark genug, die Angst zu überwinden. Angst entsteht aus dem Gefühl der Schwäche. Wer sich unterlegen fühlt, reagiert mit Angst. Der Mensch fühlt sich Gott unterlegen und reagiert mit Angst. Instinktiv weiß er, dass er Gott gehorsam schuldet. Und diese Schuld drückt sich in Angst aus. Diese Schuld kann eine imaginäre Schuld sein oder eine echte. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Angst und Schuld. Das Wort Schuld bedeutet ursprünglich eine Verpflichtung oder Leistung. Wo einer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, entsteht ein Schuldbewusstsein. Und dieses Schuldbewusstsein löst Angst aus. Angst vor Strafe. Angst vor den Konsequenzen, die unser Fehlverhalten nach sich zieht. Heute ist es ziemlich unmodern geworden, von Schuld zu sprechen. Man wehrt sich dagegen, denn wenn Schuld da ist, muss jemand sein, dem wir etwas schulden. Nun hatte die moderne Psychologie jahrelang den Menschen gelehrt, Schuld zu neutralisieren. Es gibt viele Diskussionen, und zahlreiche Bücher wurden geschrieben, um zu beweisen, dass der Mensch schuldlos ist, dass es so etwas wie Verantwortung nicht gibt. Aber das ist ein Irrtum. Es gibt Schuld. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Oder denken wir an das, was Johannes schreibt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. So betrügen wir uns selbst. Eines Tages suchte mich eine ältere Frau auf, die über eine vernichtende Angst klagte. Diese Angst überfiel sie ohne Vorwarnung und ohne erkennbare Ursache. Es war eine Todesangst, die sie völlig im Bann legte. Jetzt wollte sie ein Medikament, das diese Angst unterdrückte, und sie kritisierte die Ärzte, denen es nicht gelang, mit dieser Angst fertig zu werden. Aber als ich sie so vor mir sah, hatte ich den Eindruck, dass es sich hier nicht um eine Krankheit handelte, sondern dass eine tiefe Schuld vorhanden war. Eine Schuld, die immer wieder zurückgedrängt wurde, aber nie ausgesprochen worden war. Und je mehr ich diesen Menschen zuhörte, desto mehr verstärkte sich in mir der Eindruck, dass hier ein Mensch auf der Flucht war vor Gott. So sprach ich sie darauf an. Sie war zunächst etwas verblüfft, dann versuchte sie zu lächeln und mit einer Handbewegung diesen Gedanken wegzuschieben. Aber dann sagte sie,
ja, ich habe eine große Schuld auf mich geladen. 20 Jahre trage ich sie mit mir herum und niemand weiß davon. 20 Jahre bin ich bemüht, diese Schuld zu verstecken. 20 Jahre lebe ich in Angst, irgendjemand könnte davon erfahren. Ich halte es einfach nicht mehr aus.
Das Schuldproblem kann nur durch die Vergebung gelöst werden. Doch dagegen wehrt sich der Mensch. Er will nicht einem anderen schuldig sein. So versucht er, diese Schuld von sich zu schieben, damit nicht er verantwortlich ist, sondern ein anderer. Da heißt es, meine Mutter ist schuld. Oder wenn mein Vater anders gewesen wäre, sich mehr um mich gekümmert hätte. Aber ist das nicht dasselbe Prinzip, das bereits auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben wird? Da als Gott nach Adam rief und ihn zur Rede stellte, wegen seines Ungehorsams, antwortete er, die Frau, die du mir gegeben hast. Adam versuchte nicht, das Geschehen als solches zu leugnen, aber er leugnete, dass es seine Verantwortung war. Es bringt keine Befreiung, unsere Schuld zu leugnen oder herunterzuspielen. Frei werden wir nur, wenn wir uns zu unserer Schuld bekennen. Da ist Hoffnung. Denn dann haben wir die Zusage Gottes, dass er uns unsere Schuld vergibt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, schreibt der Apostel Johannes in seinem Brief, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was ist das denn für eine Gerechtigkeit, von der Johannes da schreibt? Es ist doch gerade diese Gerechtigkeit Gottes, vor der ein Mensch sich fürchtet. Weil der Mensch weiß, dass er dieser göttlichen Gerechtigkeit nicht begegnen kann. weil diese Gerechtigkeit Tod bedeuten würde. Und das ist das Evangelium. Der Gerechtigkeit Gottes ist Genüge getan worden. Gott hat mit unserer Schuld abgerechnet. Der unfassbare, Heilige ist Mensch geworden. Er hat sich in die Hände der Menschen gegeben. Und die Menschen haben ihren Mutwillen an ihm ausgelassen und ihn zu Tode gefoltert. Denn sie wussten nicht, was sie taten. Wenn wir uns im Schatten dieses Kreuzes befinden, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Da können wir Gott Vater nennen. Lieber Vater. Da können wir wie Kinder ihm vertrauen. Da dürfen wir wissen, ich bin von Gott geliebt. Wenn ich mich aber geliebt weiß, dann kann ich doch sicher sein, dass mir von dem, der mich liebt, nichts Böses widerfahren kann. Er wird vielmehr alles tun, um mich zu sich zu ziehen, damit ich mich in seiner Gegenwart freuen kann. Und wenn er mir wehtun muss, so geschieht es nicht, um mich zu quälen, sondern um die Heilung voranzutreiben. Wenn ich mich so geliebt weiß, dann kann ich mich selbst loslassen. Dann muss ich nicht ängstlich mich festkrallen. Dann weiß ich mich in den ewigen Armen geborgen. Mein Vater weiß, was gut ist für mich. Er kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Und er hat versprochen, mich nicht zu verlassen. In Ewigkeit mich nicht zu verlassen. Er ist stärker als jede Gefahr. Er ist größer als jede Schwierigkeit, die je mich ängstigen könnte. Das Einzige, das mir dann noch bleibt, ist, ihm zu vertrauen und mich ihm hinzugeben und dann auf seine Liebe zu antworten, indem ich das tue, was er mir sagt. Und wenn ich ihn falsch verstanden habe oder es mir nicht gelungen ist und diese alte Angst sich wieder eingeschlichen hat, so weiß ich, dass er auch damit fertig wird. Dann blicke ich auf das Kreuz Jesu und sehe das leere Grab. Dann weiß ich wieder, dass Gott für mich ist, auch wenn die ganze Welt gegen mich ist. Dann weiß ich wieder, dass mir nichts geschehen kann, was Gott nicht will. Dann weiß ich, dass diese ewige Liebe mich umgibt. Dann schaue ich in das Angesicht Jesu und weiß mich geliebt. Und in diesem Geliebtsein fange ich an zu leben in der Gewissheit, dass Leben Ewigkeit ist. Unvergesslich bleibt mir ein Erlebnis. Es war kurz nachdem wir umgezogen waren. Unsere Kinder waren noch klein. Alles war neu. Und dieses Neue war ungewohnt. Das Nichtvertraute war zwar einerseits reizvoll, aber andererseits löste es Angst aus. Meine Frau und ich hatten uns gerade wieder ins Wohnzimmer zurückgezogen, um das Auspacken fortzusetzen. Da hörten wir aus dem Kinderzimmer wieder dieses bettelnde Rufen. »Mami, bitte komm mal!« Es war nicht das erste Mal an diesem Abend. Wieder gingen meine Frau und ich an die Betten der Kinder und setzten uns zu ihnen. Wir fragten sie, »Warum schlaft ihr denn nicht?« »Wir haben Angst«, kam die Antwort. Dann fragten wir weiter, »Angst? Aber wovor denn?« »Einfach so«, hieß es dann. Wir versuchten sie zu beruhigen und erklärten noch einmal, »Wir sind gleich nebenan, nur einige Schritte von euch entfernt. Die Tür ist weit geöffnet, ihr seht das Licht und hört uns sprechen.« Aber offensichtlich genügte ihnen das nicht. Sie meinten, »Trotzdem«, und dann fügte die kleine Schwester hinzu, »Wenn wir bei euch sind, ganz nah, dann fühlen wir uns geborgen.« Es folgte ein gespanntes Schweigen. Meine Frau und ich blickten uns an und waren uns einig und sagten, »Gut, wenn ihr noch ein Plätzchen findet, könnt ihr kommen.« Dann riefen sie wie aus einem Munde, »Wir finden!« Kaum waren wir wieder im Wohnzimmer. Da standen sie vor uns, verschmitzt, lächelnd, jeder sein Bettzug auf dem Rücken. Und dann wurden ein paar Kisten zur Seite geschoben und innerhalb von Sekunden schliefen sie fest zu unseren Füßen, glückselig und geborgen. Alle Angst war vergessen. Angst. Es gibt wohl keinen unter uns, der nicht in der einen oder anderen Form Angst kennt. Angst gehört zu unserem Leben. Es ist Ausdruck unseres Menschseins. Doch was ist nun Angst? Angst ist ein Instinkt, ein Warnsignal, damit wir uns rechtzeitig in Sicherheit bringen. Genauer gesagt, ist Angst eine vorweggenommene Reaktion auf ein zukünftiges Ereignis, dem wir uns nicht gewachsen fühlen. Angst dient letztlich unserer Selbsterhaltung. Ohne Angst würden wir ungeschützt in Gefahrensituationen hineinlaufen. Daher brauchen wir Angst als Selbstschutz. Aber zugleich deutet Angst damit hin auf unsere Vergänglichkeit, auf die Begrenztheit unserer irdischen Existenz. Aber diese Angst kann sich auch verselbstständigen, dass sie plötzlich da ist, scheinbar ohne erkennbare Ursache. Wie äußert sich nun Angst? Typische körperliche Angstreaktionen sind schneller Puls, erhöhter Blutdruck, Appetitlosigkeit, Magendruck, Durchfall, starker Harndrang, zitternde Knie, Mundtrockenheit und so weiter. Angst kann sich im Kopfdruck äußern, wie im Schwindel, in Schlafstörungen sowie als auch einem Kloßgefühl im Hals. Solche Angstreaktionen sind von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Fragen wir nun als nächstes, wie entsteht Angst? Angstreaktionen stehen mit unserem vegetativen Nervensystem im Zusammenhang. Wir erkennen eine Gefahr oder zumindest interpretieren ein Ereignis als eine mögliche Gefahr. Und dieser Angstreiz gelangt im Bruchteil einer Sekunde über unsere Sinnesorgane zunächst an eine Schaltstelle im Gehirn und wird von dort an das Nebennierenmark weitergegeben, woraufhin dann eine Adrenalinausschüttung erfolgt, um den Körper in Fluchtbereitschaft zu versetzen. Diese Alarmbereitschaft wird sogleich in dem Gehirn zurückgemeldet und wir registrieren die körperlichen Symptome wie Herzrasen, Übelkeit und so weiter. Besonders deutlich wird dieser Mechanismus bei plötzlichem Erschrecken, wobei es zu einer Reihe von motorischen Reflexen kommt, wie Augenschließen, Muskelverspannungen, Zittern und so weiter. Das, was wir als unangenehm erleben, dient also primär zu unserem Schutz. Solche körperlichen Veränderungen sind keine Krankheit und sollten daher ganz natürlich hingenommen werden. Unsere Aufgabe ist es, vielmehr uns der Situation entsprechend zu verhalten. Das mag bedeuten, dass wir der Gefahr ausweichen. Das kann aber auch bedeuten, dass wir das Problem anpacken und überwinden. Wer stets auf der Flucht bleibt, wird ein Problem nie bezwingen. Angst hat viele Gesichter und viele Ursachen, auch sehr unterschiedliche Schweregrade. Betrachten wir nun einige Angstformen etwas näher. Da ist einmal die reale Angst, der jeder von uns dann und wann ausgesetzt ist. Dann ist da die erlernte Angst, die pathologisch konditioniert wurde. Oder die Daseinsangst, die wie eine Epidemie immer weiter um sich greift. Auch Schuld kann Angst hervorrufen. Aber Angst kann auch eine Krankheit sein, die rein medizinisch angegangen werden muss. Diese krankheitsbedingte Angst ist organisch bedingt und nicht mehr rein psychologisch zu erklären. Und hier möchte ich als Arzt zu Ihnen sprechen. Denn mehr und mehr kommen Menschen in die Sprechstunde, die sind Sklaven ihrer Angst. Von ihrer Angst total gefangen. Und diese Angst lähmt sie und macht das Leben zur Qual. Und das muss nicht sein. Es gibt eine Hilfe. Wie oft höre ich von diesen Menschen:
Ich habe zu Gott gebeten, dass er mir die Angst wegnimmt. Aber es änderte sich nichts.
Und dann sind diese Menschen zutiefst enttäuscht und ratlos. Ja, sie folgern, Gott habe sie verstoßen. Sicherlich, es steht fest, Gott ist unser Schöpfer. Er ist allmächtig. Für ihn gibt es keine Probleme. Was er sagt, das geschieht. Daran zweifeln wir keinen Augenblick. Aber manchmal weist uns Gott auch auf ganz natürliche Zusammenhänge hin. die wir nur zu entdecken brauchen. Ist es darum weniger eine Hilfe von Gott? Wenn er die Kräuter wachsen lässt, dann will er doch, dass wir die Wirkung nicht nur studieren, sondern uns auch zunutze machen. Es ist heute allgemein bekannt, dass beispielsweise Angst ein begleitendes Symptom einer endogenen Depression ist. Sobald die Depression verschwindet, löst sich auch die Angst. Ebenso tritt häufig im Rahmen einer Schizophrenie eine panikartige Angst auf. Der Kranke fühlt sich von einem unbekannten Feind verfolgt und weiß nicht, wohin er fliehen soll. Gelingt es nun, den akuten Krankheitsschub durch Medikamente unter Kontrolle zu bringen, so schwindet auch die Angst. Dasselbe beobachten wir bei sogenannten exogenen Psychosen, die durch äußere Ursachen wie beispielsweise Medikamente oder aber Alkoholmissbrauch hervorgerufen wurden. In der Drogenszene ist der sogenannte Horrortrip ein bekanntes Phänomen. Angst kann auch durch eine Vergiftung hervorgerufen werden. Ebenso wird häufig beim Entzug gewisser Suchtmittel ein extremer Angstzustand beobachtet. Weiter begegnen wir Angst bei einer funktionellen Hypoglykämie. Bei diesen Kranken ist aufgrund einer zu hohen Insulinausschüttung der Zuckerspiegel zu niedrig. Solch ein Zustand kann durch ein Überangebot von Kohlenhydraten entstehen. Angst begegnen wir auch bei extremer Erschöpfung, vor allem wenn es sich um eine chronische Erschöpfung handelt. Kommt es zu einer Regenerierung der Kräfte, so schwindet auch die Angst. Aber Angst kann auch eine eigenständige Krankheit sein. Und diese Angst bricht aus den Urtiefen eines Menschen hervor in Form einer Panik, einer übersteigerten Angst, die nicht mehr vom Verstand kontrolliert wird. Diese Panik äußert sich entweder in einem Stupor oder extrem hektischen Körperbewegungen oder einem Gedankenchaos, so dass Gedanken und Gefühle gleichsam amok laufen. Man vermutet, dass es bei einem Panikanfall zu einer schübweisen Ausschüttung von Noradrenalin bzw. Adrenalin kommt, was wiederum zu einer Übererregung des sympathischen Nervensystems führt. Auch werden häufig Fremdheitsgefühle und Depersonalisationserlebnisse beobachtet, bei denen sich der Kranke selbst als fremd und unwirklich erlebt. Ebenso verbreitet sind ständiges Grübeln und Zwangsgedanken. Dabei ist interessant zu beobachten, dass Beruhigungsmittel keine so große Wirkung zeigen. Vielmehr sind es Antidepressiva, die bei dieser Angstform sehr hilfreich sein können. Bei gewissen Menschen kann ein Panikanfall sogar künstlich ausgelöst werden, wenn beispielsweise Natriumlaktat in die Blutbahn gegeben wird. Bei einem völlig gesunden Menschen hingegen hätte solch eine Infusion keine nennenswerte Bedeutung. Wird jedoch ein zu Panik neigender Kranker mit einem Antidepressiva vorbehandelt, kann dadurch solch ein Anfall verhindert werden. Wir sehen also da einen rein biologischen Zusammenhang. Natriumlaktat ist verwandt mit einer Substanz, die als Abfallprodukt nach übermäßiger Muskelbetätigung in unserem Körper freigesetzt wird. Auch eine hohe Konzentration von Kohlendioxid kann bei gewissen Menschen einen Panikanfall auslösen, während Gesunde wiederum keinerlei Reaktionen zeigen. Nach jahrelanger Forschung stellte die medizinische Forschung einen gewissen Zusammenhang zwischen Depressionen und Angst fest. Obschon die Angstkranken nicht in erster Linie depressiv sein müssen. Offensichtlich liegt hier eine biochemische Balancestörung im Stoffwechsel des Gehirns vor. Werden nun gezielt solche Medikamente eingesetzt, die allgemein als Antidepressiva bekannt sind, so wird das Gleichgewicht wiederhergestellt und diese Medikamente machen im Allgemeinen nicht abhängig. Angst als Krankheit kann in jedem Alter auftreten, doch bricht sie vorwiegend bei 20- bis 30-Jährigen auf, wobei 80% der Kranken Frauen sind. Man nimmt daher an, dass hier genetische Komponente zugrunde liegen. Ein Angstanfall hat eine beinahe magische Auswirkung, so dass der Kranke fast instinktiv alles vermeidet, was einen ähnlichen Anfall auslösen könnte. Die Folge aber ist, dass der Bewegungsradius immer kleiner wird, wenn hier kein gezieltes Training einsetzt. Neben einer medikamentösen Behandlung sollte daher ein bewusstes Training durchgeführt werden. Häufig geht dem ersten großen Angstanfall eine extreme Erschöpfung voraus. Das heißt nun nicht, dass man jede Art von Stress vermeiden müsste, denn selbst Stress kann für unseren Körper gut und wichtig sein. Aber dieser Stress darf nicht ein Dauerzustand werden. Vielmehr muss der Körper immer wieder Gelegenheit haben, sich zu regenerieren. Angst kann aber auch erlernt werden. Ich denke an eine Frau, die von einer vernichtenden Angst gefangen gehalten wurde. Diese Angst engte sie derart ein, dass sie sich kaum noch aus dem Haus wagte. Alles wurde ihr zur Bedrohung. Hinter jeder Begegnung lauerte der Tod. Diese Angst war so stark, dass keine Lebensfreude aufkommen konnte. Was war der Grund? Kurz nachdem das Kind geboren wurde, starb der Vater. Die Mutter konzentrierte nun ihre ganze Fürsorge und Liebe auf dieses einzige Kind. Das ist verständlich. Aber für dieses Kind waren die Auswirkungen geradezu katastrophal.
Ich durfte nicht mit anderen Kindern herumtollen. Meine Mutter hatte Angst, mir könnte etwas zustoßen. Ich durfte auch nicht mit Tieren spielen, weil meine Mutter Angst hatte, Tiere könnten Krankheiten übertragen. Schon die kleinste Erkältung löst die größte Besorgnis aus, da eine Erkältung zu einer Lungenentzündung führen und schließlich in den Tod münden könnte. Ich wurde darauf gedrillt, jeder Gefährdung aus dem Weg zu gehen. Dann, ich war damals etwa 12 Jahre alt, wurde ich zu einer Freizeit eingeladen. Ich freute mich darauf, etwas Neues kennenzulernen. Doch in der ersten Nacht geschah es. Ich wurde von solch einer Panik erfasst, dass ich Hals über Kopf abreiste. Seitdem wagte ich mich kaum noch aus dem Haus.
Anstatt das Kind zu trainieren, mit wachen Augen seinen Weg zu beobachten und eine Gefahr mutig zu bestehen, wurde es verunsichert und verunselbstständigt. Für diese Mutter war das bequem, denn so hatte sie ihre Tochter stets um sich und konnte alles kontrollieren. Sie nannte es Liebe. Aber diese Liebe ließ der Tochter keinen eigenen Lebensraum, um sich zu entfalten. Je älter die Tochter wurde, desto mehr litt sie unter dieser Einengung, zumal sie sich jetzt mit den Gleichaltrigen verglich, deren Leben voller Dynamik war. Sie aber war eine Gefangene ihrer Angst. Eines Tages wurde sie von der Mutter in die Praxis begleitet. Hier war über viele Jahre hin eine ängstliche Lebenserwartung eintrainiert worden. Weil dieser junge Mensch nie mit einer fremden Lebenssituation vertraut gemacht worden war, hatte er infolgedessen auch nie gelernt, sich etwas zuzutrauen. Er hat nie gelernt, zu vertrauen. Vertrauen korrespondiert mit Vertrautheit. Je vertrauter mir eine Situation ist, desto selbstverständlicher wird sie mir und desto weniger werde ich von Angst erfasst. Alles Neue ist ja zumeist mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Aber dann gilt es, sich mit diesem Neuen vertraut zu machen. Und je mehr ich mit einer Situation vertraut werde, desto sicherer fühle ich mich. Nehmen wir als Beispiel das Autofahren. Wer zum ersten Mal hinter dem Lenkrad sitzt, der zittert vielleicht sogar vor lauter Angst. Da ist dieser Gedanke, das werde ich nie schaffen. Aber dann sieht er sich um und denkt, was der andere kann, warum sollte ich das nicht auch können? Und er gibt sich einen Ruck und fährt. Und je länger er fährt, desto größer wird seine Sicherheit. Er lernt die Gegend kennen. Er lernt, wie das Auto zu bedienen ist. Er lernt, wie er sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Das alles ist ein Training. Wer sich nie hinter das Steuer setzt, wird auch nicht Autofahren lernen. Um also eine Schwierigkeit zu überwinden, muss ich diese Schwierigkeit annehmen. Das heißt ja nicht, dass ich mich leichtfertig einer Gefahr aussetzen soll. Aber wer stets Schwierigkeiten meidet, der wird auch nicht die Freude kennenlernen, einen Sieg zu erringen. So kann eine Schwierigkeit eine Herausforderung sein, an der ich mich trainiere. Und gerade in solchen Situationen lerne ich auch mich selbst besser kennen. Ich lerne, meine Fähigkeiten besser einzuschätzen, aber ich erkenne auch meine Schwachstellen. Gerade durch eine schwierige Situation wird unsere Schwäche offenbar. So können Schwierigkeiten und Hindernisse zu einem Trainingsfeld werden. Wer nie seine Beine gebraucht, dessen Muskeln werden eines Tages so schwach sein, dass seine Beine ihn nicht mehr tragen. Es ist dieses Training, das uns stark macht. Aber noch etwas. Durch Schwierigkeiten lernen wir auch die Möglichkeiten Gottes kennen. Ja, mehr noch. Durch Schwierigkeiten lernen wir ihn selbst kennen. Erst so erfahren wir, dass Gott treu ist, dass er barmherzig ist, dass er voller Güte ist. So sind es gerade diese Zeiten der Angst, die auf der anderen Seite uns Gott näher bringen. Denken wir an die Psalmen. Psalm 118. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Psalm 61. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Oder in dem 2. Samuel 22. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme. Oder denken wir an das Leben des Apostel Paulus, wie er es in seinem 2. Brief an die Korinther beschreibt. War es nicht ein Leben voller Belastungen und Bedrängnisse? Da schreibt er, wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, welche eine Bedrängnis uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Diese Bedrängnis aber hatte einen ganz bestimmten Sinn. Dahinter stand die Liebesabsicht Gottes. Und so fährt Paulus fort. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. So geht es bei dem Einüben ins Vertrauen nicht nur um eine Vertrautheit mit einer Situation, sondern mehr noch um die Vertrautheit mit einer Person, mit dem lebendigen Gott, dem wir uns anvertrauen. Nun kenne ich Menschen, die schämen sich ihrer Angst, als sei Angst etwas, was ein guter Christ einfach nicht haben darf. So sind sie bemüht, ihre Angst zu verstecken und quälen sich insgeheim. Aber warum? Wir brauchen uns unserer Schwäche nicht zu schämen. Es ist keine Schande, Angst zu haben. Auch ein Paulus kannte Angst. Aber diese Angst hatte nicht das letzte Wort, sondern trieb ihn in die starken Arme Gottes. Und erst durch diese Erfahrung lernte er, sich auf Gott zu verlassen. Da lernte er, mit der Kraft Gottes zu rechnen, nicht mit seinen eigenen Fähigkeiten. Die reichte nicht aus, um ihn zu erretten, sondern gerade diese angstvollen Situationen waren das Übungsfeld, in dem Gott ihm begegnete. Hier lernte er nicht nur seine eigene Schwachheit kennen, sondern mehr noch die Kraft Gottes, die Möglichkeiten Gottes, die nicht an menschliche Grenzen gebunden sind. Diese Erkenntnis gab ihm eine nie gekannte Freiheit und zugleich Freude und Gelassenheit. Anstatt nun in Angst zu verharren und damit die Angst noch zu festigen, lernte er, über seine Angst hinaus auf die Möglichkeiten Gottes zu blicken.